Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Der S. Fischer Verlag trennt sich nach 40 Jahren von seiner Autorin Monika Maron. Wir diskutieren diesen spektakulären, jetzt schon öffentlich stark umstrittenen Fall. Und später machen wir eine furiose literarische Fahrt nach Island mit dem dort populärsten Schriftsteller wohl. Und seinem neuesten Roman Hallgrímur Helgason wird unser Gast sein in dieser Lesart. Die literarische Welt in Deutschland, das Feuilleton bebt angesichts der Entscheidung des S. Fischer Verlags, sich von seiner Hausautorin Monika Maron nach bald 40 Jahren zu trennen. Schon länger gab es Kontroversen im Verlag um Monika Marons politische Überzeugung. Dass die Autorin nun einen Essayband in der Edition Buchhaus Loschwitz veröffentlicht, die ist für den Fischer Verlag nun der Hauptgrund für die Trennung. Jene Edition wird von Susanne Dagen betreut, einer Frau, die in Dresden als Aktivistin der Neuen und auch radikalen Rechten gilt. Nun gehen die Vorwürfe hin und her und wir wollen den Fall besprechen mit einem der prominentesten deutschen Schriftsteller, mit Durst Grünbein. Wir reichen ihn in Rom. Guten Morgen, Herr Grünbein.
Guten Morgen.
Für die Süddeutsche Zeitung ist es eine traurige, ja tragische Geschichte. Für Sie auch?
Das ist zumindest verstörend. Muss gleich dazu sagen, was wir gar nicht wissen, sind jetzt die eigentlichen Sätze oder Aussagen, um die es sich hier dreht. Aber dass also ein Verlag, der so lange zu seinem Autor gehalten hat, eine so langjährige Vertragsbindung jetzt gelöst wird, das ist wirklich etwas irritierend, muss ich sagen. Aber auch hier, ich kenne leider gar nicht die Details. Also wir wissen ja gar nicht, wie der genaue Wortlaut ist. Wer hat hier eigentlich wen gekündigt und mit welcher Begründung?
Die Begründung, die sind eher lapidar. Ja? Es ist sozusagen wirklich dieser Fall dieses Buches dieses Essaybandes von Monika Maron, die da eben bei Susanne Dagen erscheint, dass dieses Buch nun auch eben vertrieben wird von Götz Kubitschek, dem neuen Rechten des Antaios Verlags. Das war für den S. Fischer Verlag irgendwie der Hauptgrund zu sagen, wir wollen auf keinen Fall auch nicht mittelbar in diesem doch ja auch rechts, als rechtsextremistisch eingestuften Umfeld mit unserer Autorin, die immer noch unsere Autorin ist, wollen wir nichts zu tun haben. Monika Maron sagt nun, man hätte mit ihr wenig darüber geredet, sondern ihr das einfach lapidar mitgeteilt. Es ist natürlich eine Haltung, die man dem Verlag vielleicht, die man akzeptieren müsste, oder?
Naja, also zunächst mal, ich kenne bisher nur den Titel dieses Essaybandes, Krumme Gestalten vom Wind gebissen. Auch da wüsste ich gern mehr, also einzelne Texte eben und verschiedene Textpassagen, über die wir dann streiten könnten. Und sie sagt wohl auch selber, also das wörtlich, dass der politisch mir ferne Kubitschek das Buch vertreibt, wusste ich nicht. Das ist ein bisschen seltsam, weil man im Grunde die Szene ja ganz gut kennt. Nebenbei, der bei Surkamp verlegte Autor Uwe Tellkamp, der hat direkt ein Buch in diesem Antaios Verlag herausgebracht. Und das hat zumindest unseren gemeinsamen Verlag Surkamp bisher erstmal nicht gestört, ihn auch weiterhin zu verlegen. Hier muss man wirklich genau, finde ich, sich mit dem Inhalt der Texte auseinandersetzen.
Das werden wir in den nächsten Tagen, wird das wahrscheinlich vielfach gemacht und wir werden das auch noch prüfen und natürlich analysieren. Ich meine, Monika Maron hat am Wochenende der Welt am Sonntag erstmals von diesem Rauswurf, wie sie es nennt, erzählt und ist fassungslos, fühlt sich heimatlos und auch in ihrer Existenz bedroht. Den Vorwurf allerdings, in diesem umstrittenen jetzt Dresdner Verlag ihren Essayband zu veröffentlichen, tut sie mehr oder minder achselzuckend ab mit dem Hinweis, Susanne Dagen sei eine langjährige Freundin und dass ihr Buch nun ausgerechnet von jenem Götz Kubitschek vertrieben sei, das hätte sie gar nicht, davon hätte sie gar nichts gewusst. Macht sich da eine so politisch wache Autorin wie Monika Maron nicht einen allzu schlanken Fuß, Herr Grünbein?
Ja, also hier ist ja über Jahre etwas Seltsames passiert. Ich kenne zum Beispiel die Susanne Dagen auch seit vielen Jahren, also früher war es üblich, komme aus Dresden, dass wenn irgendein neues Buch von mir erschien, wir bei ihr in dieser Buchhandlung dann die Buchpremiere gemacht haben oder Lesung aus dem Buch. Und eines Tages ging das nicht mehr und es war auch hier eher eine einseitige Kündigung oder ein Desinteresse neues, denn ich bin sozusagen in eine Debatte hineingeraten. Hat man vielleicht gehört, also eine große im Dresdner Kulturpalast stattfindende öffentliche Debatte mit dem Schriftsteller Uwe Tellkamp und danach herrschte plötzlich Funkstille. Ich habe damals dieses berühmte Manifest, das Susanne Dagen veröffentlicht hatte, geht es gestörte Meinungsfreiheit und so weiter. Das habe ich nicht unterschrieben und ihr das auch genau begründet. Und wie gesagt, seither herrscht Funkstille und zwar von der anderen Seite. Das muss ich erst mal sagen, das hat mich etwas irritiert. Ich finde es bis heute bedauerlich. Also da sind praktisch verhärtete Fronten. Mhm. Nur habe ich diese Front nicht aufgemacht. Das ist eigenartig, kann ich bis heute sagen. Und seither wird da in dieser Szene eben eine ganz eigene Literaturpolitik betrieben. Es gibt zum Beispiel eine Reihe, die heißt Mit Rechten lesen, die Susanne Dagen betreibt, mit der Gattin von Götz Kubitschek. Und da ist dann eben auch Monika Maron aufgetreten. Und auf einmal wird praktisch die Literatur von dieser Seite aus auch stark sortiert nach sozusagen meinungsstarker, sich um Meinungsfreiheit bemühende und angepasste Literatur.
Nun ist schon,
wo wir beide da stehen.
Nun ist schon das böse Wort von der Cancel Culture gefallen. Also diese Debatte, die durchzieht momentan ja viele unserer Diskurse, dass man Meinungen ideologisch ausgrenzt. Und Monika Maron fühlt sich, wie sie jetzt sagt, wie früher in der DDR. Dort sei man mit Kritik auch sofort als Klassenfeind und konterrevolutionär diskreditiert worden. Ist das nicht ein bisschen überspitzt oder wie sehen Sie das?
Naja, es geht immer um diesen Komplex. Man könnte irgendetwas Falsches sagen. Das erlebt man ja auch im Alltag. Das kann ich sozusagen in meinem Bekannten- oder Familienkreis auch bestätigen. Da gibt es immer diese diffuse Vorstellung, also dies oder das darf ich jetzt nicht mehr sagen. Diese Meinung habe ich nicht. Ich wüsste immer gerne, was das dann ist, was man nicht mehr sagen darf. Also anscheinend haben die Leute mittlerweile auch Angst vor ihrem Inneren, sozusagen indem sich Abgründe auftun müssen. Wir reden hier von der Debatte über die Migration, wir reden über den Islam, wir reden hoffentlich nicht mehr über die Juden. Und da ist zum Beispiel die nächste Frage, also wer in sich in irgendeiner Form latent oder offen einen Antisemitismus hat, natürlich sind das Meinungen, die man dann nicht sagen kann, das ist ja völlig klar. Aber eben diese Angst hier wäre irgendwie ein Meinungskorridor und ich könne mich nicht mehr frei äußern, die teile ich natürlich überhaupt nicht. Umgekehrt wüsste ich eben auch ganz genau, ganz gern, was in diesen jeweils jetzt hier indizierten Texten gesagt wird. Und dann können wir uns darüber unterhalten. Ich sehe bei Monika Maron seit langem eine gewisse Furcht vor der Überfremdung. Es ist ein ähnlicher Komplex auch vor dem Islamismus zu sehen, auch in den letzten Romanen. Aber wenn wir jetzt nur mal Frankreich als Beispiel nehmen, dort ist ja dieses Kampffeld viel weiter fortgeschritten. Aber vielleicht kommen wir darauf noch.
Die Debatte um Monika Maron und die Entscheidung des S. Fischer Verlags, sich von der Autorin zu trennen, das war eine erste Stimme, eine erste Meinung von Durst Grünbein. Ich danke Ihnen sehr. Wir werden natürlich diesen Fall weiter diskutieren. Wir haben natürlich auch bei Monika Maron und dem S. Fischer Verlag angefragt. Ich hoffe, wir werden uns noch diese Stimmen anhören. Hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank, Herr Grünbein. Alles Gute nach Rom. Wir freuen uns jetzt über Besuch aus Island. Hallgrímur Helgason ist im Studio. In seiner Heimat kennt man ihn als bildenden Künstler und Stand-up-Comedian, als Schriftsteller. Da wurde er zur richtigen Kultfigur mit rasanten, ultra-coolen Romanen auch, die um die Welt gingen. Und auch bei uns wächst seine Fangemeinde stetig. Jetzt gibt es einen neuen, umfangreichen Roman. Er heißt 60 Kilo Sonnenschein. Guten Tag, willkommen, welcome Hallgrímur Helgason.
Danke.
Jetzt, Herr Helgason, wissen wir endlich, warum Sie keine Haare tragen. Auf Ihrem spiegelblanken Haupt in Island, lesen wir in Ihrem Buch, hat man traditionell etwas gegen volles Haar. Wie kommt das denn?
I'm really sorry to say this now with you here in the studio, because you have good hair and I don't.
Ja, es tut mir jetzt wirklich leid, wenn ich Sie hier so sehe, Herr Scholl, mit Ihrem schönen, prachtvollen Haar. Und ich sitze hier einfach nur so mit Glatze. Das ist meine Rache an all denen, die schöne Haare haben, oder meine Rache allgemein an den Haarigen. Wir Isländer, wir mögen es nicht sonderlich, wenn die Leute zu viel Haarpracht tragen. Wir sind eher glatzköpfig, oder viele Isländer sind glatzköpfig. sechsköpfig. Das war natürlich auch ein Witz, weil als wir geflohen sind vor den Norwegern, die uns so lange unterdrückt haben, sind wir auch vor dem König geflohen. Und dieser König, der wurde im Volksmund Harald der Haarprächtige genannt.
We were fleeing from a king called Harald the Fairhair. So that's how the joke started.
Also Island ist einfach so ein nacktes Land. Bei uns spielen Haare einfach keine Rolle. Wir haben ja nicht einmal Bäume. Wir hatten mal welche, aber die sind ja irgendwie losgeworden.
Damit sind wir schon mitten im Roman, Herr Helgason. Wir reisen mit Ihnen nämlich wirklich in die Vergangenheit, ins ländlich-bäuerliche Island des 19. Jahrhunderts. Immer finster, immer Schnee und Eis. Die Menschen, die binden sich abends mit Seilen zusammen, falls nachts die Lawine kommt. Und es riecht förmlich nach Haifischlebertran die ganze Zeit, den die Fischer unablässig kochen. Wie war es denn für Sie, sich in dieses alte Island zurückzuversetzen?
It was fascinating, and of course we Icelanders are really curious to know where we came from.
Ja, das war eben das Faszinierende, sich an dieses archaische Island zu erinnern, weil unsere Vorväter, unsere Vormütter sozusagen, da hat sich 1000 Jahre lang in Island fast gar nichts verändert. Wir waren eine Bauerngesellschaft und das hat sich erst dann geändert, als zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Norweger gekommen sind, angefangen haben, den Hering zu fischen, eine Industrie aufzubauen und dann viel plötzlich alles auseinander und Island hat sich dann doch sehr verändert.
And everything fell apart and Icelandic society changed.
Als Schriftsteller sind Sie, Mr. Helgason, ja so der Inbegriff des modernen Islands. Und jetzt lassen Sie fortwährend auch die alten isländischen Sagen, die Mythen in Ihren Roman schneien. Waren das wichtige Quellen für Sie, diese alten Texte?
Yes, it was necessary to do a lot of research.
Nun ja, man muss sich dann wirklich sehr gut informieren. Ich habe wirklich eine umfangreiche Recherche betrieben, alte Zeitungen gelesen, mir alte Geschichten angehört. Ich habe ja zu der Zeit nicht gelebt, ich muss mich ja irgendwie informieren. Und das hilft dann natürlich sehr, wenn man sich solche alten Quellen nochmal anschaut. Und alle fragen mich das, warum schreibst du plötzlich einen historischen Roman? Du hast doch immer zeitgenössische Geschichten geschrieben. Ich kann dazu nur sagen, ich bin jetzt 62, ich werde älter. Da schreibt man anders, als man mit 32 geschrieben hat. Und ich mache einfach auch eine Entwicklung durch.
Was toll zu lesen ist, Helgason, sind auch so die vielen ganzen alltäglichen Dinge, also wie die Menschen wohnen, wie sie schlafen, was sie essen, wie sie Haifische für den Lebertran fangen oder dass Pfarrersfrauen Madame heißen und ihre Männer fast immer sturzbetrunken sind, auch auf der Kanzel, sogar in der Kirche. Wo haben Sie das denn alles her?
This is based on true stories from the 19th century. It was a big problem that the priests were always drunk, you know.
Nun ja, das basiert wirklich auf wahren Geschichten. Die Pfarrer waren wirklich immer betrunken und sie waren fast alle deprimiert. Das hing eben damit zusammen, dass sie ganz andere Ambitionen hatten. Vielleicht wären sie lieber Dichter geworden, Musiker geworden oder Maler geworden, Künstler. Aber das war einfach nicht möglich. Man konnte auch nicht ins Ausland gehen und dort studieren. Der einzige Job, der in Island dann möglich war, der ein bisschen aus dem Alltag herausragte, war eben der des Priesters. Und da sie aber teilweise selbst gar nicht an Gott glaubten, aber jeden Sonntag Gott loben sollten, wurden sie eben auch depressiv und fingen an zu trinken und zu saufen. Und deswegen gab es eben viele dieser sturzbetrunkenen Priester. Einige haben auch mal auf dem Weg unterwegs die Bibel verloren und so weiter. Und ich fand das eigentlich schrecklich, irgendwie lustig, also schrecklich lustig.
Terrible stories. But funny, so I use them.
Und dann auch immer dieses Wetter, schon beim Lesen, da will man sich ständig in einen warmen Pullover mummeln. Da wiegt Sonnenschein Kilo schwer. Das ist auch, also das ist der Titel Ihres Romans, 60 Kilo Sonnenschein. Das ist auch eine alte isländische verbürgte Geschichte.
The title was born in a dream. I went to this fjord.
Nein, also dieser Titel, der kam mir während eines Traums, als ich im Fjord unterwegs war mit meiner Tochter. Sie hatte ein Fußballturnier und alle Hotels waren ausgebucht, also musste ich ein Zelt aufbauen und dann gab es einen Sturm, das Zelt ging uns kaputt. Es gelang mir aber trotzdem noch in etwa eine Stunde zu schlafen, da hatte ich diesen Traum und träumte diesen Titel, 60 Kilo Sonnenschein. Und ich mochte den Titel und ich habe während des Schreibens des Buches die ganze Zeit versucht, diesen Titel irgendwie zu verstehen. Vielleicht ist es mir auch an ein, zwei Stellen gelungen. Zumindest habe ich es versucht, dem geneigten Leser näher zu bringen. Ob es geklappt hat, weiß ich nicht.
I'm not sure if I was successful.
Wir sind im Gespräch mit Hallgrímur Helgason aus Island über seinen neuen Roman 60 Kilo Sonnenschein. Das Buch startet gleich mit einem Knall, mit einer Lawine nämlich, die eine Bauersfamilie samt ihrem Haus begräbt. Die einzigen Überlebenden sind eine Kuh und ein zweijähriger Junge, Gestur. Der wird zur Hauptfigur, süßer kleiner Fratz, der dann in mehreren Familien aufwächst, mit mehreren Vätern. Eigentlich ziemlich traurig alles, aber Gestur trägt den Keim der Zukunft in sich. Ich habe Hallgrímur Helgason gefragt, wie er sich diesen zunächst kleinen Helden ausgedacht hat.
The start of the book came from one of those old texts from the 19th century.
Also auch dieser Beginn meines Romans basiert auf einem alten Text, den ich gelesen habe aus dem 19. Jahrhundert. Da ist ein Bauer kurz vor Weihnachten nach Hause gekommen. Er hatte Mehl bei sich. Seine Frau sollte damit Brot backen und sein ganzer Hof war eingeweht, war verweht. Man konnte nichts mehr sehen. Und ich habe mir das wirklich sehr bildlich vorgestellt, wie eine große weiße Seite, die ich nun zu beschreiben habe. Und in der echten Geschichte haben übrigens alle überlebt. Bei mir, in meiner Geschichte, hat nur der Junge überlebt, Gestur. Und Gestur heißt auf Isländisch Gast. Und manchmal haben wir das Gefühl, wir Isländer nur Gast in unserem Land zu sein, weil wir dort erst seit etwa 1000 Jahren leben. Das ist ja nichts im Vergleich zu Deutschland. Das ist ja so, wie nur ein paar Nächte auf einem Campingplatz zu verbringen. Und wir sind uns auch noch nicht sicher, wie lange wir überhaupt bleiben werden. Dadurch ist dieses Symbol oder dieses Bild des Gastes in Island sehr wichtig.
So that's the general feeling of being Icelandic. You are a little bit like a guest.
Gestur hat, wie alle in dem Roman, ständig Hunger, aber er stellt auch kritische Fragen. Zum Beispiel, warum denn niemand Heringe fängt und isst, von denen das Meer überquillt. Das sei nur Dreck und höchstens Tierfutter, kriegt er zur Antwort, und das könne man nicht essen. Aber genau dieser Hering, der schleudert dann das kleine Dorf von Gestur schließlich in die Moderne und ausgerechnet von den verhassten Norwegern. Sie haben das vorhin schon kurz erwähnt, Hallgrímur Helgason. War das wirklich so, dass Isländer über Jahrhunderte keinen Hering aßen?
Ja. Ja, das glaube ich. They had some prejudices against the herring.
Ja, es gab wirklich diese Vorurteile gegen den Hering. Man durfte ihn nicht einmal als Köder beim Fischen verwenden. Es gab da sogar ein Verbot des Parlaments mit dem Argument, dass man dann ja mehr fischen könnte. Das würde den Wettbewerb verzerren und zu einem Chaos im Meer führen. Also wir hatten sehr viele verrückte und ignorante Ideen. Und wir haben Beispiel, wenn es um Fischen oder um Fische ging. Wir haben auch keine Muscheln gegessen oder Shrimps gegessen oder sogenannte hässliche Fische. Man hat also lieber gehungert, als Heringe zu essen. Und das wollte ich mit meinem Buch noch einmal ganz klar machen. Dass eben Situationen gab, da gab es eine Überbevölkerung von Heringen auf Fjords, die sind dort gestrandet und elendig verendet. Alles war voller Hering und keiner hat sie gegessen. Und damit will ich einfach nur sagen, wir waren nicht nur arm, sondern wir waren irgendwie auch dumm und ignorant. Und erst als die Norweger kamen, haben sie uns beigebracht, welchen Wert der Hering eigentlich hat.
Was ist denn aber der Grund, Hallgrímur Helgason, für diese Ignoranz? So wie Sie Island im 19. Jahrhundert schildern, klingt das wirklich wie im Mittelalter. Ja, also völlig abgeschnitten von der Zivilisation und auch zivilisationsfeindlich. Heute ist Island eines der modernsten Länder und gilt auch sozusagen technisch avanciert und alles ist so cool und modern und ultra. Und dieses alte Island kriegt man gar nicht mit dem heutigen zusammen. Verblüfft Sie das selber?
Yes, it's very interesting to think that we were like that in the past.
Ja, das ist durchaus interessant. Aber wir waren früher wirklich so. Und alle lebten irgendwie auf Bauernhöfen. Es gab sehr lange Wege zwischen den Höfen. Die meisten lebten wirklich nur auf einem Fjord. Es gab keine Beziehung zu Nachbarn oder zu Mitmenschen. Und ewig war es so, dass es genau zwei Schiffe pro Jahr gab. Nämlich eins im Frühling und eins im Herbst, das aus Dänemark kam. Einmal kam es mit Essen, wurde dann eben mit Waren zum Export wieder beladen. Aber wir Isländer hatten eben wenig oder fast gar keinen Kontakt zur Außenwelt, hatten unsere eigenen Sagen, unsere eigenen Mythen. Und ich würde sagen, das intellektuelle Leben war jetzt nicht sonderlich reichhaltig. Und vielleicht erklärt das ein bisschen, warum wir früher so ignorant waren. Aber diese Ignoranz kommt einfach aus der Einsamkeit und aus der Isolation. Nach 1000 Jahren Einsamkeit kam dann plötzlich irgendwann ein norwegisches Heringsboot.
And then it was broken by one little Norwegian herring boat.
Es ist ein frostiger Roman, Herr Hilgerson, aber zugleich auch ein wirklich sehr komischer oft. Eine Geschichte müssen Sie uns noch erzählen. Einer der Väter von Gestur, Lasi, der ist so eine verträumte Leseratte. Und dann kriegt er eine verschollene Saga in die Finger. Kaldar Nesrimur, ein Versepos und zwar ein voll pornografisches. Das war vermutlich ein gefundenes Fressen für Sie.
Well, I didn't find it, I just invented it.
So, oh no.
So it's all fiction on my part.
Nun ja, also ich habe dieses Buch nicht gefunden. Ich habe es mir wirklich ausgedacht. Es ist wirklich Fiktion, aber... das war genau das, was mich daran interessiert hat, dass da ein Bauer ist, der plötzlich ein Buch entdeckt, das man fast gar nicht lesen kann. Da geht es darum, dass ein Eisbär einen Menschen vögelt und diesem Menschen ist immer so kalt, dass er sich schon freut, dass er überhaupt von einem Eisbären gevögelt wird. Und es ist einfach so kalt, dass selbst die Scheiße, sobald sie aus dem Hintern herauskommt, gefriert und wie ein Stein herunterfällt. Und dieser Bauer wird so besessen von diesem Buch, dass er alles andere vernachlässigt. Eigentlich geht sein ganzes Privatleben, seine Familie dabei kaputt. Er wird Vater, aber seine Frau ist einfach nur noch sauer auf ihn, weil er wie ein Drogenabhängiger nur noch an diesem Roman hängt, an dieser Literatur hängt. Und ich wollte damit auch so ein bisschen illustrieren, welche Macht Literatur haben kann.
So, that was all about the power of literature.
Sehen Sie, Hallgrímur Helgason, wir Deutschen glauben einfach alles, was ihr Isländer uns erzählt. Ich danke Ihnen sehr für Ihren Besuch.
Danke, it was a pleasure to come here to Berlin and talk to you.
Und 60 Kilo Sonnenschein, der neue Roman, ist jetzt auf Deutsch im Tropenverlag erschienen, übersetzt von Karl-Ludwig Witzig. 570 Seiten kosten 25 Euro. Bei unserem Gespräch mit Hallgrímur Helgason hat Jörg Taschmann geholfen. Auch ihm besten Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Mit einer Reise jetzt zu den vermeintlich gefährlichsten Orten der Welt, die das französische Autorenduo Ophélie Chavaroche und Arnaud Goumont in einem Atlas der Gefahren versammeln. So heißt das Buch, das unser Kritiker Günter Wessel gelesen hat. Er ist im Studio. Wo geht's denn da überall hin, Herr Wessel? Wohin führt denn diese gefährliche Reise?
Na, einmal um die Erde. Die beiden nehmen den Leser und Betrachter mit auf einer Weltreise, angeblich an die 80 gefährlichsten Orte der Welt. Das sind die Eisberge in den Meerengen um Neufundland, vereiste Andengipfel oder solche in Himalaya, im Garten voller giftiger Pflanzen im Norden von England, tiefe Karsthöhle, steile Abhänge oder die Insel Montserrat in der Karibik, die überwiegend Sperrzone ist. Also einmal rund.
Das sind dann schöne Abenteuer im Lehnstuhl oder kommt da wirklich Angstgefühle auf?
Das sind natürlich Abenteuer im Lehnstuhl, aber man ist ja auch ganz froh darüber, dass irgendwelche Leute losziehen, Abenteuer erleben und sich selber das dann hinterher angucken kann. Dass man sich selber machen muss. Aber ich kriege schon ein bisschen schweißnasse Hände, wenn ich manche dieser Bilder sehe. Es gibt da so ein Pärchen, die sitzen auf der sogenannten Trollzunge in Norwegen. Das ist so ein Felsvorsprung, darunter sind 700 Meter freie Luft. Dann kommt der Fjord, man guckt sich das Bild an und ich merke, wie mir die Hände feucht werden. Oder es gibt Aufnahmen von Tornados im Mittleren Westen in den USA oder solchen Säuretümpeln in Äthiopien, die so vor sich hin blubbern, so giftig. Und auch da kriegt man sowas. Und man vergisst dabei, dass das meiste natürlich gar nicht für einen selbst gefährlich ist. Man muss ja nicht auf den Mount Everest klettern oder sonst wohin. Man muss sich nicht an so eine Felswand hängen, irgendwie in so einem, auf so einem Metallgestell und da übernachten, wie es manche Leute tun, da im Yosemite Park. Da ist ja auch nichts als Luft runter. Man liegt da auf 80 Zentimeter mal 1,80 festgeklammert an die Felswand. Muss man alles nicht machen. Es gibt Leute, die können sich nicht aussuchen, so Schulkinder in branchen Provinzen Chinas. Da gibt es so einen Ort, da laufen die einmal im Monat, laufen die runter in ihr Internat und einmal im Monat wieder hoch. Die klettern 800 Meter über Stahltreppen bergauf und bergab. Die können sich das nicht aussuchen oder Bergleute in illegalen Kohlegruben. Die leben wirklich mit der Gefahr. Und wir können uns das angucken, feuchte Händefinger kriegen und glücklich sein.
Das ist ja jetzt aber doch ein schreckliches Sammelsurium von Gefahren. Gibt es sowas wie einen roten Faden da drin?
Ja, er gliedert das in natürliche und menschengemachte Gefahren, verlockende, unerwartete, vermeidbare, unsichtbare, welche hoch in der Luft, welche tief unter der Erde. Der rote Faden ist schlicht die Gefahr, muss man so sagen. Und die Auswahl ist etwas willkürlich, nachvollziehbar, manchmal sehr überraschend originell, weil es manche Dinge gibt, auf die kommt man nicht. Also ich wusste nie davon, dass es limnische Eruptionen gibt. Das gibt drei Seen in Zentralafrika, da gibt es sogenannte limnische Eruptionen. Da explodiert unter dem Wasser, explodieren irgendwelche Vulkane, dann kommt eine Gaswolke hoch, die geht übers Wasser raus und vergiftet die ganze Region. Und daran sind schon viele Menschen gestorben dann. Und mitunter ist die Auswahl auch ein bisschen beliebig, weil natürlich Schluchten wie dieses Grand Vandon in Südfrankreich gibt es viele auf der Welt.
Na gut, überall, wo man runterfallen kann, da würde ich schon nicht hingehen. Und solche Bilder könnte ich mir schon gar nicht mehr angucken mit meiner Höhenangst. Aber nach der Lektüre könnte man denn sagen, gibt es wirklich die gefährlichsten Orte der Welt?
Also meiner Meinung nach, nachdem ich das angeguckt habe, sind die gefährlichsten Orte der Welt die, die von Menschen gemacht worden sind. Das sind die Gefahren, denen man am schlechtesten ausweichen kann. In Mitteleuropa die Überreste der Kriege, Munition aus dem Zweiten Weltkrieg in der tiefen Ostsee drin, die dann langsam vor sich hin verrottet, Blindgänger auf den Schlachten des Ersten Weltkriegs in Nordwestfrankreich oder Minen in Ex-Jugoslawien. Das sind die schlimmsten Gefahren, also die menschengemachten. Und das Mittelmeer gehört laut den Autoren natürlich auch zu. Trinken täglich Menschen auf der Flucht nach Europa.
Auf rund 260 Seiten gibt es über 200 Farbfotos, hab ich gesehen, und Zeichnungen. Das ist doch dann auch eher ein Bilderbuch geworden. Schön schaurig zum Gruseln.
Ja, schon. Die Texte sind eher lexikalisch, informativ, kurz und knapp. Die Bilder sind hingegen zum Schwelgen. Es ist ein Augenschmaus, also wenn man diese Bilder sieht, wo die Hände feucht werden, das ist schon was ganz Tolles zum Hingucken. Und die sind auch eher, dank ihrer Ästhetik, sind sie weniger zum Gruseln, eher zum wirklichen Staunen.
Der Atlas der Gefahren. Das Buch von Arnaud Gaumont und Ophélie Chavaroche, jetzt ins Deutsche übersetzt von Dagmar Brenneisen, im Kosmos Verlag herausgekommen mit 256 Seiten für 38 Euro. Günter Wessel hat uns den Band vorgestellt. Vielen Dank. Seine Besprechung lesen Sie mit allen Angaben auch in Ruhe nach auf www.deutschlandfunkkultur.de. Und jetzt noch zu einem Buchprojekt der besonders bibliophilen Art, eine opulente Ausgabe des Gesamtwerks von Günter Grass. Herausgebracht und gestaltet von seinem letzten Verlag Steidl in Göttingen, Irene zu Dona hat die prachtvollen Einzelheiten.
Rund 11.000 Seiten Günter Grass. Die Texte gedruckt auf leichtes Bibeldruckpapier aus Frankreich. 24 leuchtend rote, leinengebundene Bücher in einer Holzkassette. Ein handwerkliches Kunstwerk, limitiert auf 1.000 Exemplare. Ein Sammlerstück soll es werden, nicht weniger, erklärt Verleger Gerhard Steidl.
Ich war in meinem Lieblingsantiquariat Peter Harrington in London, in Mayfair gewesen vor 2 Jahren und habe mir mal angesehen, wie so Klassikerwerkausgaben von Goethe und Schiller eigentlich verpackt sind. Nicht? Und da ist mir die Idee mit dieser Holzschachtel gekommen. Nicht? Denn das Werk von Günter Grass ist auch ein Kulturgut. Und die Bücher, die da in den Bibliotheken der Sammler und der Buchliebhaber landen, die sollen auch an die nächste Generation vererbt werden.
30 Jahre lang hat Verleger Gerhard Steidl mit Günter Grass Bücher gemacht. Die Werkausgabe sei eine Hommage an den Schriftsteller und Grafiker. Vor allem aber solle sie dazu einladen, Grass neu zu entdecken, wünscht sich der Verleger.
Viele Jüngere haben seine Bücher in der Schule lesen müssen, Katz und Maus und Auszüge aus der Blechtrommel, das ist Schulliteratur, auch im Krebsgang. Und da liest man sowas ja nicht immer mit Genuss, weil es eben Arbeit und Lernen ist. Jahre später, wenn man frei ist und sich entscheiden kann, was man lesen möchte, hat es einen ganz anderen Klang.
Etliche Stunden verbrachten Günter Grass und Gerhard Steidl gemeinsam in Göttingen. Dann saß Grass, meist im braunen Kordanzug und Pfeife rauchend, in Steidls enger Bücherwerkstatt zwischen Papierstapeln, Schneidmessern und Entwürfen. Grass sei fordernd, aber nicht anstrengend gewesen, sagt Steidl über die jahrzehntelange Zusammenarbeit. Wie kaum ein anderer Autor habe er sich mit den künstlerischen und handwerklichen Aspekten der Buchherstellung ausgekannt und entscheidenden Einfluss auf die Gestaltung seiner Bücher genommen. Zwei Männer auf Augenhöhe, wie der Schriftsteller einst in einem Interview erwähnte.
Herr Steidl ist ein außergewöhnlicher Verleger, weil er, so viel ich weiß, der einzige Verleger in Deutschland ist mit einer eigenen Druckerei. Und das gibt natürlich Künstlern und Schriftstellern, wie ich einer bin, der also auch schreibt und zeichnet, wunderbare Möglichkeiten, bei ihm Bücher zu machen, die woanders gar nicht hergestellt werden können.
Grass und Steidl, zwei Künstler, besessen von Büchern. 2007 erschien die vorläufig letzte Grass-Gesamtausgabe. Eine Art Zwischenbericht, wie Steidl sagt. Nun gebe es gewissermaßen Grass komplett. Seine Romane, Gedichte, Essays, Stücke, Reden und Interviews bis zum Tode des Schriftstellers im April 2015.
Zwischen 2007 und seinem Todesjahr 2015 sind natürlich noch viele Bücher entstanden. Und vor allen Dingen haben wir mit ihm gemeinsam sehr viel Zeit verwendet, überall zu recherchieren, wo gab es Gespräche im Hörfunk und auch im Fernsehen. Und das alles ist jetzt in zwei Gesprächsbänden vollständig versammelt. Und auch die Theaterstücke sind vollständig. Da kommt auch nichts mehr nach. Also er selbst hat alles, was er veröffentlicht haben wollte, freigegeben. Es ist nicht so, dass man in 20 Jahren noch unterm Bett ein Manuskript findet. Nicht? Dieses ist die Werkausgabe letzter Hand, vollständig und komplett.
Eine neue Luxus-Günter-Grass-Werkausgabe. 24 Bände, 11.000 Seiten, herausgegeben von Dieter Stolz und Werner Fritzen, zwei Grass-Experten ersten Grades auch. Die auf 1.000 Exemplare limitierte Edition soll 380 Euro kosten. Vielleicht was für Weihnachten? Mal überlegen.